das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wie sagte einst der frühere FDP-Chef Guido Westerwelle, es gibt zwei Institutionen, die Erfahrung mit der Auferstehung haben, die christliche Kirche und die FDP. Heute wollten die Liberalen nach einem bemerkenswerten Sturzflug auf Bundes- und mehrfach auch auf Landesebene ein großes Comeback starten, die nächste Auferstehung. Auf dem Bundesparteitag in Berlin mit einem neu gewählten 74-jährigen Parteichef Wolfgang Kubicki, der bis zu diesem Tag als einziger Kandidat für den Bundesvorsitz galt. Doch dann geschah Unerwartetes. André Kartschall und Esther Neumeier.
Wo Freiheit ist, ist alles möglich. So die Überschrift über dem Parteitag. Die FDP hält Wort und liefert einen überraschenden Showdown. Eigentlich schien vorher alles klar. Wolfgang Kubicki ist der einzige Kandidat für den Parteivorsitz und soll nur noch gekrönt werden. Dann aber meldet sich ein Parteimitglied zu Wort und plötzlich ist alles möglich. Er möchte den Delegierten
die streitbare, aber mit klarem liberalen Kompass ausgestattete Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorschlagen.
Jubel, aber auch Buhrufe im Saal. Die Kampfkandidatur kommt für viele Delegierte überraschend.
Plötzlich, wie Kai aus der Kiste, steht Frau Strack-Zimmermann auf und sagt, oder beziehungsweise erklärt, sie wird auch kandidieren. Und das war schon sehr überraschend, aber ehrlich gesagt, ich fand's ganz cool, weil es ist einfach, wir sind die Partei des Wettbewerbs.
Darauf beruft sich auch die Europa- und Verteidigungspolitikerin und begründet so ihre spontane Kampfkandidatur.
Erlauben Sie mir, dass ich das gemacht habe, was in einer freien Gesellschaft möglich ist. Vielleicht nicht in Peking oder Moskau, aber Gott sei Dank in der Bundesrepublik Deutschland.
Dem bis eben noch konkurrenzlosen Kandidaten bleibt kaum etwas anderes übrig, als die Herausforderin betont wettbewerbsfreudig zu begrüßen.
Meine erste Danksagung geht an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, weil ich froh darüber bin, dass die beiden alten Schlachtrösser jetzt ins Geschirr gehen.
Als Kandidatin des sozialliberalen Flügels tritt Strack-Zimmermann, anders als Kubicki, für eine harte Brandmauer zur AfD ein.
Solange der Kompass intakt ist, müssen wir Brandmauerdebatten überhaupt nicht führen. Und ich kann Ihnen versichern, mein liberaler Kompass ist geeicht.
Am Ende gewinnt Kubicki ein enges Rennen. Knapp 60% stimmen für ihn, aber auch fast 40% für Strack-Zimmermann. Wo Freiheit ist, ist eben auch so etwas möglich.
Über die Wahlen, die Ziele und die Zukunft der FDP habe ich am Abend mit dem neuen Parteivorsitzenden sprechen können. Guten Abend, Herr Kubicki.
Einen wunderschönen guten Abend.
Das Ergebnis heute gerundet, so 60-40, äußerst knapp für Sie. Braucht man, um eine Partei zu retten, nicht eine Partei, die etwas mehr hinter einem steht?
Ja, 60-40 ist so ein gutes Ergebnis. Und ich hatte nicht das Gefühl heute im Parteitag, dass die Partei nicht hinter mir steht. Darum geht es gar nicht. Die Freien Demokraten sind ein lustiges Völkchen, streitbar, selbstbewusst und auch professionell genug, mit solchen Situationen umgehen zu können. Wettbewerb schadet der Partei nicht, sondern stärkt die Partei.
Ja, also der Applaus für Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihre Rede hat schon verdeutlicht, dass da auch möglicherweise Lager sind in der Partei. Sie polarisieren ja außerhalb der FDP, aber wie viele zumindest den Eindruck gewinnen konnten, auch innerhalb der FDP. Wie wollen Sie denn Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihre 40% Anhängerschaft noch mehr für sich gewinnen?
Gar nicht, weil meine Aufgabe nicht darin besteht, irgendjemanden zu gewinnen, sondern dazu beizutragen, dass die Freien Demokraten von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen werden. Es ist völlig egal, wie wir uns nach innen selbst empfinden, ob wir lustig oder traurig sind. Entscheidend ist, wir brauchen gute Ergebnisse bei Wahlen und darum werde ich mich kümmern. Im Übrigen ist es nicht so, dass da ein großer Dissens vorherrscht. Und man sollte an Beifallsstürmen dann nicht ablesen, was dann die Partei im Zweifel entscheidet. Hier waren 1500 Gäste im Raum und deren Applaus hat sich in Stimmen bei den Delegierten niedergeschlagen.
Okay, das mag man so sehen, das kann man auch anders sehen. Es gibt ja durchaus Punkte, über die auch relativ hart diskutiert wird. Wenn man Marie-Agnes Strack-Zimmermann heute zugehört hat, dann ist es auch die Brandmauer-Debatte. Das wurde heute deutlich. Sie halten die Debatte für grundfalsch. Und dabei bleiben Sie auch, obwohl das viele in der FDP möglicherweise anders sehen?
Ja, ich sehe nicht, dass es viele in der FDP anders sehen. Brandmauer ist für Liberale kein Kriterium. Wir weichen keine Diskussion aus und wir haben eigenständige Überlegungen, die wir präsentieren. Uns ist völlig egal, ob CDU zustimmen oder SPD zustimmt oder was auch immer. Was wären wir für eine Partei, wenn wir unsere Überzeugungen und unsere Äußerungen davon abhängig machen würden, wer sonst noch im politischen Spektrum begeistert oder weniger begeistert ist? Man kann sich darauf verlassen, die Freien Demokraten sind der größte Antipole der AfD. Und ich hasse es langsam, dass kein Interview stattfindet, ohne dass über die AfD geredet wird. Wir machen sie alle größer, als sie wirklich ist. Sie ist nicht das Zentrum des Universums.
Ich thematisiere Sie, weil Sie heute in den Reden durchaus ein Thema war. Und das war ja nun ein Bundesparteitag der Liberalen. Für die FDP geht es darum, ja eine politische Marktlücke zu besetzen, einen Markenkern zu definieren. Wie groß ist das Risiko, dass der vor allem aus Ihren rustikalen Sprüchen besteht?
Ja, es kann bewerten, wer wählt, Tagesthemen genauso wie Tagesschau oder was auch immer. Entscheidend ist, ob wir die Menschen erreichen in diesem Land. Und da traue ich der Partei sehr viel zu. Alles Weitere werden wir sehen. Ich wehre mich gegen dieses Schubladendenken. Auch von denjenigen, die Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstützt haben bei ihrer Kandidatur, die ja für alle überraschend kamen, trotz einer einstündigen Rede. Auch die haben sich eingebracht in die Partei und wollen, dass die Liberalen Erfolg haben. Daran werden wir alles orientieren, einem Erfolg der Freien Demokraten bei Wahlen.
Okay, aber wie soll der gelingen? Wie sieht die Marktlücke konkret aus? Wie definieren Sie sie, in die Sie rein wollen, mit der Sie erfolgreich sein wollen? Welches Konzept?
Ja, also wir müssen einfach nur eine klare Position beziehen und eine klare Sprache sprechen, anders als in der Vergangenheit. Wir sind ja von vielen Menschen gar nicht mehr identifiziert worden. Ich kann mich erinnern, dass bis vor 5 Wochen die Freien Demokraten bei den meisten Meinungsumfragen gar nicht mehr ausgewiesen worden sind, sondern unser Sonstiges abgestempelt worden sind. Und wir werden feststellen, dass die Positionierung zu wesentlichen Themen unseres Gemeinwesens, Wohlstandssicherung, Bildungsoffensive und wirklich eine vernünftige Migrationspolitik, die steuert und nicht einfach nur darüber redet, dass wir eine ausreichende Anzahl von Menschen erreichen, die Freien Demokraten unterstützen. Das ist das Ziel und dem wird alles andere sich unterordnen.
Sie haben eine Menge Herausforderungen vor sich, zum Beispiel jetzt im Herbst Sachsen-Anhalt. Sie könnten in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen im September eine Alleinregierung, jetzt ist sie da nochmal, der AfD verhindern. Ich nenne sie, weil sie ein großes Thema in Sachsen-Anhalt ist. Wenn Sie, die FDP, die 5%-Hürde knacken, erstrebenswert?
Ja, das ist das Ziel, dass wir mehr als 5% erreichen, in den Landtag zurückkehren. Und wenn wir dabei die AfD weiter abschmelzen, ist der Demokratie auch ein nächstes gut getan worden. Noch einmal, wir definieren uns nicht nach den Bedürfnissen anderer, sondern wir haben eine eigenständige Position, die jetzt nur für die Menschen wahrnehmbar wieder vermittelt werden muss. Leicht kann jeder. Schwierig ist die Herausforderung und ich traue mir das zu.
Hat sich der Kanzler schon bei Ihnen gemeldet, um Ihnen zu gratulieren? Also der Mann, den Sie vor kurzem auch mal Eierarsch genannt haben?
Wenn ich Ihnen mitteilen würde, wer sich alle schon bei mir gemeldet hat, mir zu gratulieren, dann wundert mich das. Alles, was Sie an Spitzenpolitikern haben bei SPD, Grünen und auch der Union, hat sich bei mir gemeldet. Das wird unter uns bleiben, aber jedenfalls zeigt es, dass auch die wieder glauben, dass die Freien Demokraten auf die politische Bühne zurückkehren können, von der sie ja gerade verschwunden waren.
Vielen Dank, Wolfgang Kubicki, Vorsitzender der FDP. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank. Alles Gute nach Hamburg.
Kann sich die FDP mit Wolfgang Kubicki noch mal neu erfinden? Dazu die Meinung von Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk.
Das ist kein guter Start für Wolfgang Kubicki. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat den neuen Bundesvorsitzenden der FDP schwer beschädigt und die tiefe Spaltung der FDP offengelegt. Das alles aus dem Hinterhalt, ohne ihre Kandidatur frühzeitig bekannt zu geben. Was sollen die Bürger davon halten? Die FDP hat nur noch eine Zukunft, wenn sie sich statt mit internem Richtungsstreit mit den konkreten Problemen unseres Landes beschäftigt. Viele Menschen sehnen sich nach einer Stimme der Vernunft in der Mitte unserer Gesellschaft. Einer Stimme, die klar macht, dass es in unserem Land eine Rückkehr braucht zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Die Union hat viel Vertrauen verspielt. Wer solide Haushaltsführung verspricht und unmittelbar nach der Wahl neue Schuldenberge auftürmt, muss sich nicht wundern, wenn Wähler sich in Scharen abwenden. Die SPD taumelt weiter am Abgrund. Eine Partei, die immer noch glaubt, dass man Geld verteilen kann, das man nicht zuvor erwirtschaftet hat. Viele Bürger sind frustriert, gerade die, die hart arbeiten. Handwerker, Bauern, mittelständische Unternehmer. Sie wollen endlich befreit werden von bürokratischem Unsinn, von zu hohen Steuern und Sozialabgaben. Der Irrweg, im Namen einer grünen Utopie Energie künstlich zu verteuern, vernichtet tausende Arbeitsplätze und treibt Unternehmen ins Ausland. All das könnte die FDP adressieren, noch dazu in einer Zeit, in der die Meinungsfreiheit in Gefahr ist, wie lange nicht. Wenn legitime Kritik an der Regierung strafrechtlich verfolgt wird und staatlich alimentierte sogenannte Nichtregierungsorganisationen für Spitzeldienste mit Steuergeldern bezahlt werden, wird es höchste Zeit, dass das auch aus der politischen Mitte heraus deutlich benannt wird. Hier läge das Potenzial für die FDP. Während andere Parteien sich hinter Brandmauern einmauern und den Kontakt zu großen Wählergruppen verlieren, könnte die FDP jetzt einen echten Neustart wagen. Aber dazu müsste sie dem Wähler glaubhaft versichern, dass sie mit einer Stimme spricht und weiß, wohin sie will. Der heutige Tag hat das sehr viel schwieriger gemacht.
Die Meinung von Thomas Berbner. Als Deutschlands Fußballnationalmannschaft vor Weltmeisterschaften noch WM-Hits rausgebracht hat, da stimmte sie zum Beispiel ganz sehnsuchtsvoll an: Wir sind schon auf dem Brenner. 1990 mit Udo Jürgens auf dem Weg zum Titel in Italien. Heute allerdings war so eine Alpenüberquerung dort nicht möglich. Wegen der genehmigten Anwohnerproteste in Österreich war die wichtigste Nord-Süd-Verbindung in den Alpen, die Brenner Autobahn, zwischen 11 und 19 Uhr komplett dicht. Gesperrt zwischen Innsbruck und Sterzing auf einer Länge von 40 Kilometern. Weil sich Lkw und Autofahrer aber auf die Sperrung einstellen konnten, blieb das große Chaos aus. Markus Rosch.
Die Bewohner des Wipptals am Brenner sind wütend. In Matrei, direkt auf der Brennerautobahn, protestieren sie heute gegen das riesige Verkehrsaufkommen. Auch Doris Sies ist dabei, zeigt ihren Ärger.
Weil einfach die Transitbelastung immer stärker wird, weil die Luft verpestet ist, weil leider Gottes immer versprochen wird, es wird weniger, es wird aber leider immer mehr, weil Italien und Deutschland bremsen und wir Tiroler bleiben auf der schlechten Luft und auf dem Verkehrslärm sitzen.
Es geht um die nächsten Generationen.
Hauptorganisator und Gesicht der genehmigten Demonstration ist der Bürgermeister von Gries, Karl Mühlsteiger. Er kritisiert, dass mehr als 13 Millionen Fahrzeuge jährlich über den Brenner fahren. Tendenz vor allem bei Lkw steigend.
Es haltet die Bevölkerung einfach gesundheitlich und auch Belastungsgrenzen seien überschritten worden, halten sie einfach nicht mehr aus.
Eine fast unwirkliche Ruhe herrscht heute an der Mautstation Schönberg in Tirol. Das befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Nur wenige Fahrzeuge müssen von der Polizei zurückgeschickt werden. Familie Schneider aus Deutschland nimmt die Sperrung gelassen. Sie ist in einem Hotel bei der Mautstation Schönberg untergekommen. Eigentlich wollten sie heute in die Toskana fahren. Das haben sie aber auf morgen verschoben.
Eigentlich wären wir noch weitergefahren. Wir hatten schon ein Hotel, was ein bisschen weiter weg noch lag, nach dem Brenner quasi. Mussten wir jetzt umdisponieren. Hat es ein bisschen unsere Pläne verändert, aber ist okay. Wir sind jetzt mit den Kindern sowieso nur eine kurze Strecke gefahren und es war in Ordnung. Also ich glaube, jetzt die 9 Stunden in einem Rutsch hätten wir eh nicht geschafft.
Viele, auch die Familie Schneider, haben Verständnis für den Zorn der Brenneranwohner. Die fordern an diesem Streiksamstag eine höhere Maut, höhere Steuern auf Diesel, damit der Tanktourismus von Deutschland nach Österreich aufhört und vor allem Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Dabei gibt es Verzögerungen, vor allem in Deutschland, sagen die Tiroler. In Deutschland hingegen sprechen Wirtschaftsverbände und Politiker von einer Unverhältnismäßigkeit des Streikes mitten in den Pfingstferien in einigen Bundesländern. Am Grenzübergang Kiefersfelden an der Zufahrt zur Brenner Autobahn ist die Lage heute entspannt. Staus, Fehlanzeige.
Das Fazit der heutigen Aktion war, dass es sehr, sehr glimpflich und fast harmonisch abgelaufen ist. An dieser Stelle muss man auch an die vielen eigentlichen Reisenden danken, die ihre Pläne kurzfristig umgeschmissen haben oder vorziehen konnten oder geändert haben.
Die Demonstration am Brenner geht am Nachmittag pünktlich zu Ende. Auch Doris Sies ist zufrieden. Viele aber sagen hier, dass sie wieder demonstrieren werden, wenn sich weiter nichts ändert. Am frühen Abend dann fließt der Verkehr wieder auf der Brennerautobahn, der wichtigsten Transitroute über die Alpen.
Wenn ein Wettkampf aussieht wie ein Popkonzert und nicht die Kontrahenten ins Schwitzen kommen, sondern die Grafikkarten glühen, dann sind wir mittendrin im E-Sport, wo die Wahrheit nicht auf dem Platz liegt, sondern auf dem Bildschirm. Doch genau wie bei klassischen Sportarten sind auch hier Strategie und Nervenstärke gefragt. Und es gibt noch eine Parallele zu manch populärem Sport. Es geht oft um viel Geld. So auch im Fortnite-Universum, dessen Stars gerade in Düsseldorf gegeneinander antreten. Rupert Wiederwald hat sich das angeschaut.
Stimmung wie beim Fußball. Und es gibt auch richtig was zu gewinnen. Oder zu verlieren, wenn 150 Fortnite-Profis in Düsseldorf gegeneinander Computer spielen. Jannis Z. ist Profi. Der 21-Jährige aus der Nähe von Darmstadt lebt seit seinem Abitur davon, Computer zu spielen. Über 1 Million an Preisgeldern hat er schon gewonnen. Zum Aufwärmen Backstage eine Runde Fortnite. Das Prinzip: Belohnung sammeln, Welten bauen und alle Gegner ausschalten. Der Auftritt in Düsseldorf vor Tausenden, etwas Besonderes.
Ja, ist natürlich schon ein krasses Gefühl natürlich, ne? Mit so einem Publikum, vor so einem Publikum zu spielen. Ist auf jeden Fall was anderes. Ne?
Jannis Matwin ist mit 21 einer der Älteren. Reaktionsfähigkeit ist wichtig, die internationale Konkurrenz deswegen zum Teil deutlich jünger. Für alle ist das hier Profisport, Business. Und genauso zieht der Veranstalter aus Großbritannien das Ganze auch auf. International verwertbar. Spieler wie Jannis Z. sind Stars und werden dementsprechend vermarktet. Etwa auf Social Media. Jannis ist das Zugpferd seines E-Sport-Clubs in Köln. Seine Videos für TikTok oder Instagram erreichen ein großes Publikum. Und damit wird das Geld verdient.
Das ist das natürlich, wo auch dann die Partner für bezahlen, für die Reichweite. Ganz klar, da gucken Millionen von Menschen, gucken sich das an. Natürlich vor allem eine jüngere Zielgruppe.
Die ist auch bereit, dafür zu bezahlen. Etwa 160 Euro kostet ein Ticket für 3 Tage. Viele sind für das Wochenende angereist, so wie Clara und Florian. Für die beiden Teenager aus Reutlingen ein Paar-Event.
Ich wollte unbedingt hierher. Ich habe sie auch ein bisschen gezwungen, mitzukommen. Aber natürlich hat sie sich auch angeboten, mitzukommen. Und ich habe mega Bock gehabt, einfach die ganzen Pros mal zu sehen in Real Life. Und es ist einfach ein mega Erlebnis, wie das hier aufgestellt haben.
Es ist jetzt nicht so ganz mein volles Interessengebiet, aber ich finde es trotzdem toll und es macht trotzdem Spaß, hier zu sein, ja.
Und für andere ist es ein Familienausflug. Paul und Henry Kudra sind aus Gießen gekommen. Die Mutter und der kleine Bruder holen gerade Chips.
Wären Sie auch gekommen, wenn Ihr Sohn nicht gesagt hätte, Fortnite ist super?
Tatsächlich ja, weil ich selber auch Fortnite spiele. Also wir haben ihm das zum Geburtstag geschenkt, das Wochenende hier. Aber es ist im Prinzip auch ein Geschenk für mich gewesen.
Für Jannis und seine Fans begann der Wettkampf enttäuschend. Nach einigen schlechten Partien am Freitag muss er heute ins Qualifying, um seine Chancen auf den Titel zu wahren. Da sind E-Sports genauso wie klassische Sportarten. Am Ende kann nur einer gewinnen.
Ja, und das gilt natürlich genauso auch in der Fußball Champions League. In Budapest fand am Abend das Finale statt. Das Paris Saint-Germain 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal London gewinnen konnte. Für die Pariser war es der 2. Titel in Folge in der Königsklasse. Das erste Tor des Spiels, das schoss der deutsche Nationalspieler Kai Havertz für Arsenal. Aber ein Tor macht noch keinen Sieg. So wie eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer macht, liebe Claudia. Übermorgen schon meteorologischer Sommeranfang. Wie rutschen wir denn rein die kommenden Tage?
Naja, die letzten Tage hatten wir ja schon Hochsommer, so wie man ihn eigentlich Juli, August hat. Es bleibt sommerlich, typischer mitteleuropäischer Sommer halt. Das heißt, im Laufe des Tages auch immer mal wieder Schauer und Gewitter. Es kommt mal feuchte Luft, dann wieder etwas weniger warme Luft, dann wieder sehr warme Luft. Also ja, es geht sommerlich weiter. Und das heißt, dass es morgen auch schon wieder Tiefdruckeinfluss gibt. Dieses Tief zieht von Westen herein. Das sorgt dann dafür, dass es über der Mitte und dem Süden zum Teil wieder kräftige Schauer und Gewitter gibt. Und kräftig, gestern brachten die ja zum Teil Orkanböen. Kräftig heißt in dem Fall für morgen. dass es von Nordwesten, Nordrhein-Westfalen über Ostwestfalen rüber bis zum Erzgebirge und in Bayern und Baden-Württemberg erhebliche Regenmengen geben kann. Das können zum Teil über 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sein. Hier über der nördlichen Mitte 30 bis 60 Liter, Schwarzwald beispielsweise, dort sind sogar an die 100 Liter möglich. Also nicht verbreitet, aber hier und da sehr kräftige Schauer und Gewitter. Einzelne ziehen jetzt auch von Belgien noch nach Nordrhein-Westfalen und in den Norden Hessens hinein. Morgen dann am Vormittag nur wenige, im Laufe des Nachmittags aber häufige und zum Teil eben auch sehr kräftige Regengüsse mit Starkregen am Alpenrand. Kann es dazu auch noch Sturmböen oder schwere Sturmböen geben. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 18 bis 8 Grad, im Norden deutlich frischer, da ist schon trocknere Luft eingeflossen. Morgen dann Höchstwerte 22 bis 30 Grad, der Montag überwiegend ruhig, Dienstag erneut Schauer und Gewitter und die können dann zum Teil auch wieder heftiger ausfallen, also typisch Sommer.
Herzlichen Dank, Claudia. Das war's von uns an diesem Samstag. Das Team der Tagesthemen wünscht noch einen schönen Abend. Und jetzt geht's hier im Ersten weiter mit der Krimiserie Wolfsland. Wir sind morgen, na klar, wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.